NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
25. Juni 1767. Der Todestag des Komponisten Georg Philipp Telemann.
Grundlage einer Ehrenpforte, woran der tüchtigsten Kapellmeister, Komponisten und Tonkünstler leben, Werke und Verdienste erscheinen sollen. Hamburg 1740.
Es war die berühmteste Sammlung von Musikerbiografien im frühen 18. Jahrhundert. Und der bedeutendste deutsche Komponist, der dafür seine Lebensgeschichte beisteuerte, war Georg Philipp Telemann. 59 Jahre alt und international hofiert.
Georg Philipp Telemann redet hier selber und erzählt uns mit eigener geschickter Feder die wunderwürdigen Zufälle seines Lebens.
Ich bin in Magdeburg 1681, den 14. März, geboren und evangelisch-lutherisch getauft worden. Mein Vater Henricus war Prediger an der Kirche zum Heiligen Geist. Meine Mutter Maria stammte gleichfalls von einem Pastore. In den kleinen Schulen lernte ich das Lesen und Schreiben, den Katechismus und etwas Latein. Ergriff aber auch die Violine, Flöte und Zither, womit ich die Nachbarn belustigte, ohne zu wissen, ob Noten in der Welt wären.
Damals saß Magdeburg noch das Trauma des Dreißigjährigen Krieges in den Knochen. Bei der sogenannten Magdeburger Hochzeit waren kaiserliche Söldner in die Stadt eingedrungen, hatten tausende Bürger ermordet und das stolze Magdeburg dem Erdboden gleichgemacht. 50 Jahre nach diesem Massaker, in Telemanns Geburtsjahr 1681, wütete die Pest in der Stadt. Wieder gab es 3000 Tote. Aber der Pastorensohn hatte Glück. Als Spross der protestantischen Oberschicht hatte er keine Not zu leiden und bekam auch nach dem frühen Tod des Vaters eine gute Ausbildung. Nur seine frühe Liebe zur Musik machte den Verwandten Kummer.
Welch ein Ungewitter zog ich mir über den Hals. Die Musikfeinde kamen mit Scharen zu meiner Mutter und stellten ihr vor, ich würde ein Gaukler, Seiltänzer, Spielmann, Murmeltierführer werden, wenn mir die Musik nicht entzogen würde. Gesagt, getan. Mir wurden Noten, Instrumente und mit ihnen das halbe Leben genommen. Es ward beschlossen, mich nach Zellerfeld auf dem Harze in die Schule zu schicken, weil meine Notentyrannen vielleicht glaubten, hinterm Blockberge duldeten die Hexen keine Musik.
Aber die Hexen auf dem Brocken wussten sehr wohl zu tanzen und Telemann schlug ihnen auf seiner Zither, eine Art Mandoline, den Takt dazu. Während nur wenige Tagesreisen entfernt der Musikerspross Johann Sebastian Bach in Eisenach und der Arztsohn Georg Friedrich Händel in Halle das harte musikalische Handwerk büffeln mussten, empfand sich Telemann immer als Naturtalent und Autodidakt, der dem Publikum und seinen Arbeitgebern gefallen wollte.
Singen ist das Fundament zur Musik in allen Dingen. Wer die Komposition ergreift, muss in den Sätzen singen. Wer auf Instrumenten spielt, muss des Singens kündig sein. Also präge man das Singen jungen Leuten fleißig ein.
Während Telemann die raue Oberfläche einer Nuss polieren konnte, bis sie golden glänzte, forschte Bach nach dem Kern, den es zu bearbeiten galt. Sie verhielten sich zueinander wie Dionysos und Apoll,
schreibt der Geiger, Dirigent und Musikforscher Reinhard Göbel über das Verhältnis dieser beiden Granden der deutschen Barockmusik. Leider hat das 19. Jahrhundert vor allem Bach, den theologischen Grübler und handwerklichen Perfektionisten, auf das Denkmal gehievt. Die goldene Oberfläche der Musik, die jeder Zeitgenosse an Telemann bewunderte, galt plötzlich nicht mehr viel. Sie konnte erst ein Jahrhundert später durch die junge, vitaminreiche Aufführungspraxis alter Musik wieder zum Glänzen gebracht werden.
Telemann war ja nicht nur Musiker, der war auch in gewisser Weise Poet. Er war ein genialer Organisator. Da muss Telemann also ein Überflieger gewesen sein.
Und der Überflieger, wie ihn Peter Huth von der Komischen Oper Berlin ganz zu Recht nennt, hatte im Grunde alle musikalischen Neuerungen schon erledigt, als Bach auf den Plan trat. Telemann gründete während seines Jurastudiums in Leipzig das Collegium Musicum aus Studenten und Profimusikern, das Bach zwei Jahrzehnte später übernahm. Telemann war es, der zusammen mit einem Theologen die hochmoderne Form der Kirchenkantate aus Chören, Arien und Chorälen für die Gemeinde entwickelte, bevor Bach sie perfektionierte. Und selbst der Posten des Leipziger Thomaskantors wurde zuerst nicht Bach, sondern Telemann angeboten, der sich 1722 aus Hamburg bewarb, vermutlich mit Hintergedanken.
Man weiß nicht, ob es mit Berechnung geschehen ist, aber der Hamburger Rat hat sein Gehalt aufgebessert und dann hat er nach Leipzig geschrieben, tut mir leid, ich komme nicht. Und dann kam Graupner aus Darmstadt und der hat auch das Probespiel gewonnen sozusagen. Dann erst fragt man Bach. Und natürlich hat Bach das auch mit Bravour bestanden.
Zwei Jahrzehnte vor seiner Bewerbung um den Posten des Thomaskantors probierte der junge, bildungshungrige Telemann erst einmal aus, welche Art von Musikleben überhaupt zu ihm passte. Das städtische, mit seinen strengen Zunftregeln und unberechenbaren Ratsmehrheiten, oder das höfische, in dem ein Herrscher allein entschied. Nach ersten Erfahrungen in Leipzig mit der Oper, der Kirchen- und Konzertmusik ging Telemann an den kleinen Hof nach Sorau in der Niederlausitz und unternahm mit seinem Grafen ausgedehnte Reisen nach Polen.
Damals lernte ich die polnische und hanakische Musik in ihrer wahren barbarischen Schönheit kennen. Sie bestund in gemeinen Wirtshäusern aus einer um den Leib geschnallten Geige und aus einem polnischen Bocke. Man sollte kaum glauben, was dergleichen Bockpfeifer oder Geiger für wunderbare Einfälle haben, wenn sie fantasieren. Man könnte von ihnen in 8 Tagen Gedanken für ein ganzes Leben erschnappen.
Es ist eine andere Öffnung zur alltäglichen Musik bei ihm und deshalb kam seine Musik auch viel schneller an.
Ein weiteres Mal ließ sich Telemann auf das Hofleben ein. In Eisenach stellte er ein neues Orchester zusammen, komponierte Kantaten und Konzerte, lernte die Bach-Familie kennen und gründete eine eigene Familie. Glück war ihr nicht beschieden. Als seine Frau bei der Geburt des ersten Kindes starb, war Telemann verzweifelt und schrieb ein langes, jenseits berauschtes Gedicht an die Asche seiner herzgeliebtesten Luise.
So sah ich meinen Schatz auf einer Totenbahre. Ist's möglich, dass ich noch für Jammer atmen kann? Ach, dass ich nicht mit dir zu meinen Vätern fahre. Ich trete voller Lust den Weg zum Sterben an.
Ein Jahr nach dem tragischen Tod seiner Frau verzichtete Telemann für immer auf das Hofleben. Und obwohl er aus der Ferne weiter für Eisenach komponierte, erkannte er bessere Aufstiegsmöglichkeiten und wohl auch besseren bürgerlichen Schutz im urbanen Kulturleben.
Wer zeitlebens fest sitzen wolle, müsse sich in einer Republik niederlassen. Also folgte ich 1712 dem nach Frankfurt am Main erhaltenen Berufe, ohne dass ich einen Menschen da selbst kannte.
Also Frankfurt war eine wichtige Stadt, das wissen wir. Es war eine freie Reichsstadt. Es hatte die Valutabörse damals schon. Und es war ein großer Gemäldeumschlagsplatz. Aber musikalisch war es Provinz.
Um diesen Ruf zu verbessern, gab es wohlhabende Patrizier, die Telemann das Einkommen eines Spitzenbeamten und eine fürstliche Wohnung in Aussicht stellten. Wieder sollte der Komponist als eine Art kultureller Feuerwehrmann das städtische Musikleben neu organisieren. Und mit seiner Passionsmusik auf einen barock ausschweifenden Text des Hamburger Dichters Barthold Heinrich Brockes schuf Telemann 1716 einen echten Erfolgsschlager des 18. Jahrhunderts.
Von dem Herrn Telemann höre ich rühmen, dass er sich nach dem Geschmacke aller Liebhaber zu richten weiß. Er vermeidet alle ausschweifende Schwierigkeiten, die nur Meistern gefallen können, und ziert die lieblichen Abwechslungen der Töne den weitgesuchten vor.
Der Dichter und Poetikprofessor Johann Christoph Gottsched erkannte genau, was die Musikwelt an Telemann hatte. Von diesen Fähigkeiten wollten auch die Hamburger profitieren, als sie Telemann 1721 zum Musikdirektor machten. Ein wahnwitziges Pensum stand ihm bevor. Die Komposition und Einstudierung von Musik für die Hauptkirchen der Stadt. Die Leitung des Opernhauses am Gänsemarkt, eines höchst turbulenten Unternehmens, die Lieferung von Festmusiken für die Admiralität und die Bürgerkapitäne, daneben die Direktion des Collegium Musicum und der Aufbau eines großen Musikverlags. Peter Huth möchte nicht in Telemanns Haut gesteckt haben.
Telemann muss ständig ein Gehetzter gewesen sein. Leider haben wir keine Schilderung darüber. Aber wenn Sie sich jetzt mal die Tageszeitungen ansehen, die in Hamburg erschienen, dann können Sie genau verfolgen, an welchen Tagen Telemann Konzerte gegeben hat oder Publikationen angekündigt hat von eigener Komposition, dann kann man nur sagen, in dieser Hinsicht war er ein Organisationsgenie.
Aber auch der überaus erfolgreiche und hochbezahlte Telemann, dessen Tafelmusik in ganz Europa gekauft wurde, musste Rückschläge verkraften. Seiner zweiten Frau, die ihm 9 Kinder gebar, stieg der Reichtum offenbar zu Kopfe. Sie machte horrende Schulden, für die der Gatte aufkommen und wohl auch die Hamburger Patrizier anpumpen musste. Schließlich trennte sich das Paar und Telemann konnte im Brief an einen Freund aufatmen.
Die Frau ist von mir weg und die Verschwendung aus. Kann ich der Schulden mich von Zeit zu Zeit entschlagen, so kehrt das Paradies von Neuem in mein Haus.
Als Telemann am 25. Juni 1767, heute vor 245 Jahren, in Hamburg im biblischen Alter von 86 Jahren starb, hatte er eine gigantische Menge an Werken in jedem Genre hinterlassen, was ihm automatisch den Ruf des Vielschreibers einbrachte. Telemanns Zeitgenossen jedenfalls wussten den Fleiß und das Genie zu schätzen, mit dem der Meister selbst Musik für eine einsame Blockflöte so lange polierte, bis sie golden glänzte.
Im Zeitzeichen erinnerte Michael Struck-Schlohn an Georg Philipp Telemann, der am 25. Juni 1767 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.